Es ist 13 Uhr. Einfach besser informiert. NDR 1 Radio MV. Die Mittagsschau. Kompakt, kompetent, auf den Punkt. Das Top-Thema.
Ja, und bei mir jetzt Petra Künzer aus der Nachrichtenredaktion. Petra, wochenlang hat er vor der Küste Pöls gelegen. Dann hat ihn ja eine private Rettungsinitiative in die Nordsee gebracht. Nun ist er tot, der Buckelwal. Ja, und der Kadaver wurde wieder in der Ostsee entdeckt. Es bleiben aber wirklich viele Fragen offen, P. Ne?
Ja, denn bisher ist nur klar, dass es sich bei dem vor Anholt in Dänemark angespülten Buckelwal tatsächlich auch wirklich um denselben Wal handelt, der in der Wismarbucht gestrandet war. Die Fragen, was mit ihm passiert ist und vor allem, woran er wirklich gestorben ist, die bleiben. Sven-Peter Martens in unserer Aktuellredaktion, wird das denn jetzt überhaupt untersucht?
Also, die dänischen Behörden haben erklärt, dass sie keine Bergung und keine Untersuchung planen. Von Umweltminister Backhaus heißt es, er wolle zeitnah mit den Behörden vor Ort und auch mit der privaten Rettungsinitiative darüber sprechen. Unterdessen fordert der Meeresbiologe Henning von Nordheim eine intensive Aufarbeitung der Abläufe und Genehmigungsverfahren des Leidensweges des Buckelwals und seinem letztendlichen Ertrinkungstod. Der Honorarprofessor für Meeresnaturschutz der Universität Rostock sagte gegenüber dem NDR, dass jetzt sofort als vordringliche Konsequenz eine professionelle, wissenschaftliche Sektion des Kadavers erfolgen muss. Dabei müsse auch die Rolle des teilweise aus dem Maul hängenden Fischerschleppnetzes und des vermutlich heruntergeschluckten noch größeren Teils intensiv untersucht werden, so von Nordheim weiter.
Hat sich denn die private Rettungsinitiative schon geäußert?
Die hat bisher nur bestätigt, dass es sich um denselben Buckelwal handelt. Die Seriennummer des gefundenen GPS-Trackers stimme mit ihren Daten überein. Zur Todesursache hieß es, die weiteren Untersuchungen und Aufarbeitungen der Geschehnisse bleiben abzuwarten. Die Initiative dankte in einem kurzen Schreiben allen Helfern und Unterstützern.
Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus war ja in den vergangenen Wochen intensiv bemüht, den Wal zu retten. Was sagt er denn?
Backhaus bedauerte, dass das Tier den Rettungsversuch der privaten Initiative nicht überlebt habe. Er und viele Menschen hätten großen Anteil am Schicksal des Wales genommen. Backhaus habe gehofft, dass durch die private Rettungsinitiative dem Wal eine letzte Chance gegeben werden könne, Freiheit und Gesundheit wiederzuerlangen.
Vielen Dank, Sven-Peter Martens, zum angespülten Buckelwal vor der Insel Anholt. Die Weltgesundheitsorganisation hat wegen eines Ebola-Ausbruchs in Zentralafrika eine internationale Gesundheitsnotlage ausgerufen. Hintergrund sind mehrere bestätigte Infektionen in der Demokratischen Republik Kongo und Uganda. 80 Menschen sind dort bislang an dem Virus gestorben. Es handelt sich dabei um eine seltene Variante des Ebola-Virus, wie Karin Bench in unserem ARD-Studio Nairobi erklärt.
Sie wird Bundibugyo-Variante genannt. Die häufige Ebola-Variante, gegen die es einen Impfstoff gibt, heißt Zaire-Variante. Noch ist unklar, wie stark die seltene Variante verbreitet ist. Dazu laufen Tests in der Demokratischen Republik Kongo. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen bezeichnet die rasche Ausbreitung des Ausbruchs als äußerst besorgniserregend. Es gebe weder einen Impfstoff noch eine spezielle Behandlung gegen den Bundibugyo-Stamm, erklärte der kongolesische Gesundheitsminister. Dieser Stamm weist eine sehr hohe Sterblichkeit auf, die bis zu 50% betragen kann. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sollen durch die internationale Gesundheitsnotlage Nachbarländer in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt werden und die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft mobilisiert werden. Die Kriterien für die höchste Alarmstufe, eine Pandemie, erfülle der Ausbruch bislang nicht. Der Ebola-Ausbruch war am Freitag in der Provinz Ituri gemeldet worden, im äußersten Nordosten der Demokratischen Republik Kongo. Eine Region, in der es bewaffnete Konflikte gibt. Im Nachbarland Uganda starb ebenfalls ein Mann an Ebola. Ebola verläuft oftmals tödlich. Bei den Epidemien der vergangenen Jahre waren zwischen 25% und 90% der Erkrankten an der Virusinfektion gestorben. Ebola-Kranke leiden meist an Fieber, Muskelschmerzen, Durchfall sowie an inneren und äußeren Blutungen und schließlich an Organversagen. Die Übertragung geschieht durch direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten eines Infizierten. Trotz Fortschritten bei Impfstoffen und Behandlungsmethoden hat das hochansteckende Fieber in Afrika in den vergangenen 50 Jahren schätzungsweise 15.000 Menschen das Leben gekostet.
Die Weltgesundheitsorganisation ruft nach Ebola-Ausbruch in Afrika die zweithöchste Alarmstufe aus, Karin Bentsch berichtete. Und jetzt weitere Meldungen. Deutschland ist in einer internationalen Vergleichsstudie zum Wohlbefinden von Kindern weit hinten gelandet. Wie das Kinderhilfswerk UNICEF mitteilte, belegt Deutschland von 37 untersuchten Ländern Platz 25. Auf den ersten drei Plätzen landeten die Niederlande, Dänemark und Frankreich. Kritisiert wurde unter anderem die stagnierende Kinderarmut in Deutschland. Alarmierend ist laut Studie zudem das Bildungsniveau. Nur 60% der 15-Jährigen erreichten in Lesen und Mathematik die Mindestkompetenz. Unbekannte haben in Neubrandenburg ein leerstehendes 12-geschossiges Mehrfamilienhaus in Brand gesetzt. An 5 Stellen im Hochhaus zündeten die unbekannten Täter Abfälle an. Vom Dach des Hauses retteten Einsatzkräfte Männer, die dort durch das Feuer festsaßen. Sie blieben unverletzt. Gegen die beiden 17- und 25-Jährigen wird jetzt wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Bulgarien hat den 70. Eurovision Song Contest gewonnen. Die 27-jährige Sängerin Dara erhielt am Abend bei der Live-Show in Wien die mit Abstand meisten Punkte. Den zweiten Rang belegte Israel vor Rumänien. Für Deutschland gab es erneut ein enttäuschendes Ergebnis. Sängerin Sarah Engels landete mit ihrem Song Fire auf dem drittletzten Platz. 13:06 hören die Mittagsshow kompakt auf NR1 Radio MV. Es gilt oft als letzte Möglichkeit, wenn alle anderen rechtlichen Mittel ausgeschöpft sind, das Kirchenasyl. Hoher persönlicher Einsatz, monatelange Betreuung und am Ende oft rechtliche Sackgassen. Das Kirchenasyl in Mecklenburg-Vorpommern ist für die Gemeinden zu einem gewaltigen Kraftakt geworden. Sandra Fresening, du hast dich intensiv mit den Kirchengemeinden und den aktuellen Zahlen bei uns im Land beschäftigt. Wie stellt sich die Lage für die Gemeinden und die Schutzbedürftigen im Moment denn dar?
Ja, die Lage ist angespannt. Die Zahlen sprechen da eine ziemlich deutliche Sprache. 2021 waren es noch 70 Personen im Kirchenasyl, die registriert waren. Und 2025, also vergangenes Jahr, waren es dann nur noch 26. Das liegt vor allem daran, dass es weniger Flüchtlinge im Ganzen gibt, aber dann auch an den Kirchengemeinden selber, die das einfach nicht mehr stemmen können. Ihnen fehlt es an Räumlichkeiten, Geld und Ehrenamtlichen, um Menschen über Monate hinweg zu betreuen.
Das heißt, der Wille zu helfen ist zwar da, aber die Ressourcen fehlen und kommen ja auch noch verschärfte Gesetze hinzu. Warum ist es denn rechtlich so viel schwieriger geworden?
Das Hauptproblem ist da eine Stichtagsregelung. Die gilt für alle, die nach dem Ende des Märzes 2023 eingereist sind. Früher war ja eine gelungene Integration so der entscheidende Türöffner für ein Bleiberecht. Aber heute gelten eine feste Arbeitsstelle oder auch gute Sprachkenntnisse eben rechtlich kaum noch als Argumente.
Vielen Dank, Sandra Fresenius. Und Kirchenasyl ist auch Thema im Nordmagazin in unserem NDR-Fernsehen. Unsere Reporterin hat mit einem Betroffenen gesprochen.
Dankeschön, Petra.